Bayern 3 Podcast.
Mensch Otto.
Mehr Zeit für Menschen.
Astrid und Gabriel Kuhnert, ich freue mich so, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön.
Danke.
Schön, dass wir da sein können.
Ja, ich freue mich schon den ganzen Tag auf unser Gespräch, weil erstmal allergrößten Respekt an euch, an die ganze Familie ja auch unbekannterweise. Das ist ja etwas, so eine Weltreise, wovon wahrscheinlich Millionen Menschen träumen. Und der ein oder andere nimmt sich vielleicht sogar mal vor und überlegt sich, wie könnte ich das hinkriegen, aber die allerwenigsten, die machen es dann. Richtig? Und ihr habt es getan.
Ja.
Kannst du, Astrid, in einem Satz sagen, warum ihr es tatsächlich umgesetzt habt, warum ihr euch getraut habt?
Diese ganze Geschichte des Segelns, das ist schon ein lang gehegter Traum. In die Familie hineingebracht hat das Segelfieber eigentlich mein Mann. Und wir sind auch schon mal segeln gegangen, bevor die Kinder da waren. Das fanden wir natürlich toll und haben aber dann das Segeln erstmal ein bisschen ad acta gelegt. Hatten aber immer den Traum, dass es ganz toll wäre, mal, wenn man eine eigene Familie hat, mit den Kindern mal loszufahren, Anker zu lichten und in die Welt hinein zu segeln. Und als dann die Kinder ein bisschen größer waren, nachdem der dritte Sohn von uns geboren worden ist, haben wir dann auch öfter einfach Schiffe gechartert in den Ferien und sind dann mit gecharterten Schiffen segeln gegangen. Wir haben dann gemerkt, wie wahnsinnig beruhigend, entspannend und toll das so für uns als Familie sich anfühlt.
Aber gab es den einen Moment, in dem ihr euch gesagt habt und beschlossen habt, jetzt machen wir es? Wir segeln nicht nur ein paar Wochen los, sondern ein ganzes Jahr.
Nee, auch das war ein Prozess, an dem wir ein bisschen länger gekaut haben. Also wie gesagt, der Traum war da. Dann haben wir so gesagt, ja, das ist natürlich schwierig, wie soll man das machen mit dem Beruf und mit den Kindern in der Schule. Und der Traum, der wurde weitergeträumt. Und dann habe ich eines Tages so eine Postkarte mit nach Hause gebracht. Die habe ich dem Roland an den Spiegel gebappt. Da stand drauf, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und dann haben wir uns ein Herz gefasst und haben gesagt, wir gucken jetzt nicht immer nur so ein bisschen nach Schiffen, die vielleicht für uns geeignet wären, um so eine Segelreise als Familie zu machen, sondern gucken da sehr konkret und haben dann auch recht bald ein Schiff gefunden.
Gabriel, wie war es für dich, als Mama und Papa dir gesagt haben, wir machen eine Weltreise, und zwar mit dem Schiff?
Ich habe das im ersten Moment noch nicht so richtig realisiert, weil ich war dann noch 7 vielleicht. Mir ist dann immer mehr klar geworden, was es eigentlich bedeutet. Ich fand das schon ziemlich cool und ich hatte da auch keine, also nichts. Einige hätten vielleicht irgendwie da bleiben wollen oder keine Lust drauf gehabt, keine Ahnung.
Du hast gesagt, cool, dass es losgeht.
Ja, also ich fand's gut.
Ja. Du hast ein wunderschönes Motto im Vorgespräch uns berichtet, Astrid, unser Leben sei ein Fest. Wow.
Das stimmt doch, oder?
Ja, es kann es sein, wenn man Glück hat und wenn man sich traut. Muss man mutig sein, um sowas in die Tat umzusetzen, eine Weltreise?
Ja, ich glaube schon, es braucht ein bisschen Mut, das anzupacken. Und gleichzeitig glaube ich, dass wenn man diesen Mut zusammennimmt, dann auch einem das Glück hold ist.
Und das war euch offensichtlich hold. Ja. Gabriel, was haben deine Klassenkameraden gesagt, dann kurz bevor es losging? August 16 seid ihr losgesegelt.
Ja, also wir haben es relativ konkret bekannt gegeben. Also wir hatten es nicht irgendwie ein Jahr davor gesagt. Insofern war es so ein bisschen überraschend. Und ich weiß nicht, was sie sich dann gedacht haben, so komplett. Also ich glaube, sie haben das schon unterstützt quasi. Und ich bin jetzt auch wieder in die gleiche Klasse reingekommen. Mhm. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass irgendwer, keine Ahnung, was dagegen hatte oder so oder irgendwas.
Aber auch keiner neidisch war?
Nein, nicht wirklich.
Bevor jetzt viele sagen, die uns gerade lauschen, ja, die haben bestimmt eine Menge Kohle und das muss man sich ja leisten können. Ich glaube, es war so, dass ihr am Ende der Reise nach fast einem Jahr fast null auf null rausgekommen seid, Astrid.
Ja,
kann es sein?
Ja, das kann so sein, dass man einfach, wenn man auf dem Schiff lebt, relativ wenig braucht. Also man kann natürlich auf dem Segelschiff unterwegs sein und auch es krachen lassen und ständig irgendwo essen gehen und schick unterkommen und so weiter. Das haben wir nicht gemacht. Auf der Segelreise haben wir relativ bescheiden gelebt und konnten so mit dem Budget, was uns zur Verfügung stand, dadurch, dass wir das Haus, in dem wir wohnen, in der Zeit vermietet haben,
okay. Konnten
wir dann ganz gut mit diesem Geld leben. Und man braucht eigentlich nicht viel. Klar, man braucht Lebensmittel, man braucht Geld, um in die verschiedenen Länder einzuchecken und dann auch wieder auszuchecken. Aber ja, das, was am meisten Geld kostet, ist tendenziell, dass man das Schiff ständig in Schuss halten muss.
Aber das Schiff, die Samira, heißt das, glaube ich, habt ihr ja verkauft dann.
Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das Schiff explizit für die Reise gekauft, schon ein paar Jahre vorher, also 2014. Und 2016 sind wir ja dann losgefahren und haben direkt, die Reise war eigentlich noch nicht richtig abgeschlossen, haben wir das Schiff schon wieder verkauft. Und ist einfach sehr glücklich gelaufen.
Würdest du, Gabriel, so eine Reise nochmal machen?
Ja.
Sofort?
Ja.
Auch wieder auf dem Boot?
Ja.
Wieder segeln?
Ja, glaub schon.
Warum?
Also es ist halt extrem faszinierend und man hat extrem viel gesehen, aber ich glaube, es gibt einfach noch so viel mehr, was man sehen und entdecken kann. Und selbst wenn man nochmal an die gleichen Orte fährt, man kann halt einfach alles nochmal neu entdecken.
Und alles kannst du ja gar nicht sehen, oder?
Ja, eben.
Selbst wenn du ein Jahr lang unterwegs bist, hast du nicht die ganze Welt gesehen.
Ja. Das ist richtig. Du hattest das eben gesagt, es sei eine Weltreise gewesen. Die haben wir leider nicht ganz geschafft.
Was fehlt noch?
Es bleibt noch ganz viel zu
erkunden. Der Pazifik ist noch offen.
Ja, der ist ja nun auch nicht so klein.
Die Route, die wir gemacht haben, wir sind von Mallorca aus gestartet, sind dann Richtung Gibraltar gesegelt, raus aus dem Mittelmeer in den Atlantik, dann weiter auf die Kanaren. Die Kanaren haben wir uns ziemlich umfänglich angeschaut. Das sind tolle Inseln, habe ich so auch erstmal in der Intensität erlebt. Und dann sind wir von dort weiter in den Süden gesegelt auf die Kapverdischen Inseln. Die liegen vor dem Senegal, also westlich von Afrika.
Und dann die Transatlantikpassage.
Genau, von dort haben wir die Transatlantikpassage gestartet.
Das können wir ja gleich besprechen, Astrid. Mhm. 15 Tage wart ihr auf See, ohne Land zu sehen. Das ist auch was, was ich mir nur sehr schwer vorstellen kann. Wenn du das nächste Mal oder wenn ihr das nächste Mal so eine Reise machen würdet, Gabriel, dann aber ohne Schule, oder?
Also,
ihr habt Schule an Bord gemacht.
Ja, also wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich sie vermutlich weglassen. Aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Man kann das schon machen.
Ich wusste gar nicht, dass das geht. Hast du ehrlich gesagt.
Aber
dass man, seine schulpflichtigen Kinder für ein ganzes Jahr befreien lassen kann. Wie schwer war das, das hinzukriegen?
Ja, Gabriel hatte das ja eben schon mal erwähnt, dass wir eigentlich relativ kurzfristig erst kommuniziert haben, dass wir diese Reise starten werden, weil es vorher so viele Dinge gab, die noch so im Ungewissen standen und organisiert werden mussten. Und dazu gehörte auch diese von uns angefragte Beurlaubung der Kinder von der Schule. Das wussten wir und wissen wir natürlich, dass das absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind auf eine sehr verständige oder ich sag mal, eine aufgeschlossene Rektorin gestoßen.
Weil die wahrscheinlich schon selber lange davon träumt, sowas mal zu machen.
Das hat sie schon auch gesagt. Das findet sie eine coole Idee. Und vor allen Dingen hat sie, wir haben das ja vorgetragen, hatten einen Termin bei ihr. Übrigens für uns so ziemlich der aufregendste Termin, den wir je hatten, weil wir wussten, da hängt so viel von ab.
Und der wusste nicht, wie sie sich entscheidet.
Ja, nicht wirklich.
Was hättet ihr gemacht, wenn sie gesagt hätte, bei aller Liebe geht nicht?
Wenn sie das gesagt hätte, wären wir, glaube ich, trotzdem gefahren.
Man oder könnte komplett deutsche Staatsbürgerschaft abmelden. Also das ist so eine komplett so eine Crash-Methode, aber ist auch machbar.
Genau, okay, man meldet sich dann aus Deutschland ab.
Das heißt, ihr hättet es durchgezogen, ja.
Ja.
Aber sie war verständnisvoll, Gott sei Dank.
Ja,
genau. Und hat gesagt, wenn ihr auf dem Schiff, auf dem Boot, wenn ihr da lernt.
Mhm. Es gibt da ja ein Schulsystem, also es ist nicht so, dass wir einfach irgendwas komplett aus dem Himmel heraus gelernt haben, sondern es gibt eine Schule, die gibt quasi das Equipment für die Schüler, ist quasi für verantwortlich. Und das ist dann quasi wie Schule machen und der Lehrer ist einfach ein Heft, in dem drin steht, was man machen soll. Und man hat die ganzen normalen Schulmaterialien, die man so als Schüler hat und auch noch die Versuchsmaterialien für Physik und so. Also das ist wirklich extrem gut aufgebaut.
Wie kommst du jetzt in der Schule wieder zurecht, wo du wieder da bist?
Oh, okay, also es ist nicht schlechter geworden.
Das ist ja mal relativ Astrid. Ja. Was war, Gabriel, dein persönliches Highlight, bevor wir jetzt auf die Reise zu sprechen kommen an sich?
Also vieles beim Tauchen. Ich hatte eine extrem nahe Begegnung mit einem Hai. Der war nicht viel größer als ich, der war vielleicht 1,90, 2 Meter. Also der war, hat mich nicht irgendwie attackieren wollen, aber es war halt, ich hatte einen Fisch gesperrt und hatte den halt an einem Stock, also an so einem Speer dranhängen. Und der Hai ist auf einmal gekommen und hat angefangen, Kreise um mich zu drehen.
Okay.
Und es war jetzt nicht so, weil wir wussten, dass der Hai an dem Riff ist. Wir hatten den auch immer gesehen und der war halt ganz friedlich und hat so seine Bahnen gezogen.
Aber der Fisch hat ihn angelockt, den du an deinem Spiel hattest.
Ja, weil er hat halt vermutlich, also es war wirklich in dem Moment, wo wir den Fisch erwischt haben, ist der Hai angekommen. Also er hat das wirklich gespürt quasi.
Was hast du dann gemacht?
Das war ein giftiger, also das, der Fisch, den wir geschossen haben, hat Eiweißgift. Das ist ein Feuerfisch. Und das heißt, wenn man diese Spitzen berührt, dann schwillt halt die Stelle an und so. Und das halt, und deswegen musste man das mit den Flossenspitzen quasi wieder von diesem Haken abkriegen. Und dann ist dieser Feuerfisch halbtot wieder runtergeschwommen, weil normalerweise bringt man den ja um dann, aber wir hatten halt die Zeit dafür nicht. Und dann ist der Hai, quasi weil ich ja davor den Fisch hatte, von mir weg und auf diesen Fisch zu, der mit der Strömung so ein bisschen weggetrieben ist und so nach unten geschwommen ist. Und ist dann noch fast an ihm vorbeigeschwommen und hat sich dann mit einer Bewegung umgedreht und hat diesen Fisch gegriffen, gefressen und ist weggeschwommen.
Was glaubst du, was passiert wäre, wenn du den nicht von deinem Speer runter hättest, den Feuerfisch?
Also ich
denke, er dich angegriffen
dann? Nein, er wäre einfach so nah bis zu diesem Speer gekommen, dass er den von einem Speer runtergefetzt hätte. Denke ich mal, aber ich weiß es nicht.
Hat dir keine Angst gemacht, die Situation?
In dem Moment, also wir hatten nicht gedacht, das war ein Bullenhai, was ja eher den gefährlicheren Ruf haben. Wir haben in dem Moment gedacht, dass es ein Schwarzspitzenhai ist. die nicht so gefährlich sind. Insofern waren wir da relativ ruhig.
Ihr habt ja einiges von der Sorte erlebt, können wir auch noch ausführlicher besprechen. Astrid, wenn man sich auf so eine Geschichte vorbereitet und der Zeitpunkt rückt dann immer näher, wie ist das Gefühl? Ist es ein großer Unterschied zu einem langen Urlaub, den man geplant hat?
Ja, das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Es gibt so viele Dinge, die ich sag mal, vorher und wir als Familie, vor allen Dingen mein Mann und ich, vorher auch emotional und mental durch- und abarbeiten mussten. Also je näher wir auf den Tag der Abreise uns zubewegt haben, umso ruhiger bin ich eigentlich geworden. Aber es gab Zeiten davor, da habe ich unruhig geschlafen oder auch einfach wach gelegen.
Weil man sich es ja auch nicht vorstellen kann.
Diese
Dauer und was passiert wirklich alles, klappt alles.
Genau, also vor allen Dingen habe ich wach gelegen, weil ich mir so, es schwebten mir so wahnsinnig viele Szenarien vor, die alle hätten passieren können und die ich alle nicht gewollt hätte. Beispielsweise, dass jemand über Bord fällt oder dass irgendwie das Schiff ein Leck schlägt.
Dass jemand krank wird.
Oder einfach medizinische Probleme.
Ja. Wieso ging das überhaupt bei euch? Also dein Mann ist, glaube ich, bei BMW und konnte sich da Elternzeit nehmen oder ein
Sabbatical.
Na, wir hatten noch Elternzeit von meinem kleinen Bruder.
Ja. Und du bist selbstständige Psychologin?
Ja.
Und hast das eben auch alles organisieren können?
Genau, ich habe eine Praxis, die habe ich geschlossen in der Zeit und gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin führen wir ein kleines Institut, ein Forschungsinstitut. Und mit ihr musste ich das natürlich ausführlich besprechen und verhandeln. Und sie hat dann irgendwann gesagt, also ich gebe dir meinen Segen, Fahrt. Aber das war einiges an Vorbereitung, was getan werden musste.
Das glaube ich sofort. Was haben denn Freunde, Kollegen gesagt? Haben die alle gesagt, oh, ich bin ein bisschen neidisch, finde es toll, dass ihr das macht? Oder gab es auch die Mahner in der Wüste, die gesagt haben, wie könnt ihr? Doch unvernünftig.
Ich fand es ganz spannend, solange das noch nicht wirklich als komplett entschiedener und konkreter Plan stand, sondern wir noch so gesagt haben, oh, könnten wir uns vorstellen und so. Da kam relativ viel Skepsis zurück. Die Bemerkungen wie, das ist aber auch sehr gefährlich und stell dir vor, was alles passieren kann und wie soll das gehen mit der Schule und so weiter und so fort. Als wir dann im Prinzip alles vorbereitet hatten und der Plan feststand, da waren eigentlich die Rückmeldungen sehr, sehr positiv und sehr ermutigend.
Das heißt, die Leute haben dann kapiert erst, die machen das wirklich.
Die machen das wirklich, ja, genau.
Und waren dann optimistischer, waren dann positiver. Gabriel, wenn man sich so vorbereitet, was man alles mitnehmen muss, erklär uns doch mal, was man da alles dabei haben muss überhaupt für so eine Weltreise.
Ich hatte nur eine Tasche dabei eigentlich, plus halt das ganze Schulzeug. Und
kaum Klamotten?
Nein, ich hatte relativ viele Klamotten mitgenommen, von denen ich am Ende nicht die Hälfte angezogen hatte, vermutlich.
Weil die meiste Zeit sowieso in der Badehose war.
Ja, also man braucht eigentlich so an sich relativ wenig.
Wie ist das mit Lebensmitteln?
Ja, davon braucht man viel.
Ja, kann man ja bei der 15-tägigen Atlantiküberquerung nicht unbedingt kaufen unterwegs.
Davon braucht man viel, das muss man einbunkern. Und davon braucht man vor allen Dingen dann viel, wenn man so pubertierende Jungs mit an Bord hat, die einen immensen Appetit haben. Das war dann auch etwas, was so kurz vor der Atlantiküberquerung mich nochmal als eine kleine panische Angstattacke gepackt hat.
Nochmal jede Menge Konserven gekauft.
Diese Vorstellung, oh Gott, man könnte Hunger leiden. Wir könnten zu wenig von diesem oder jenem dabei haben. Aber das lässt sich alles organisieren. Wir haben dann einfach nochmal nachgekauft und nochmal mehr eingebunkert.
Gibt es einen Kühlschrank auf dem Boot?
Ja, wir hatten den Luxus, dass wir zwei Kühlschränke und eine Gefriertruhe hatten. Die sind halt nicht so groß wie so ein Küchenkühlschrank, aber halt schon schön räumlich und da konnten wir relativ viel Frisches mitnehmen. Und man hat ja auch noch die Bilgen, also quasi im Rumpf vom Boot, wo man quasi noch Sachen reinstauen kann.
Fische habt ihr gefangen wahrscheinlich auch.
Über dem Atlantik waren wir leider eher erfolglos. Wir hatten teilweise sogar Fische am Haken und sind wieder abgesprungen.
So ein Mist. Du warst der Fisherman oder du warst zuständig dafür.
Ja, das war
dein Bruder. Dieser Moment, als ihr dann auf Mallorca losgesegelt seid, habt ihr den noch präsent? Und was war das für ein Gefühl?
Ja, auf jeden Fall präsent. Das ist schon sehr aufregend und mit einer wahnsinnigen Vorfreude behaftet gewesen. Wir sind rausgefahren aus diesem Hafen, in dem das Schiff vorher an einer Boje gelegen hatte. Und das ist auch überhaupt erstmal schon den Flug zu buchen und zu sagen, wir fliegen jetzt nach Mallorca.
Und dann auf diese Taste zu klicken, ohne Rückflug.
Ohne Rückflug.
Das ist schon mal was.
Genauso war dieses Gefühl, wir verlassen jetzt Mallorca und wissen ja gar nicht, ob wir da je wieder so mit dem Schiff zurückkommen werden.
Ihr habt schon eine konkrete Route vor Augen.
Ja, genau. Dazu gehörte aber Mallorca als Rückreiseziel nicht.
Nicht.
Genau. Und ja, dann haben wir ein Fläschchen Sekt geköpft. Davon haben wir einen Großteil den Meeresgöttern zugutekommen lassen.
Neptun.
Genau.
Sehr, sehr schön. Dann geht's los. Und dann war diese erste Fahrt, glaube ich, schon zum Teil recht stürmisch.
Die erste Fahrt nach Ibiza, die war okay.
Aber dann, ich weiß nicht, jedenfalls auf Kanarengeschichte. Irgendwo gab's dann doch relativ stürmische Zeiten. Gab's Momente, in denen ihr gezweifelt habt?
gezweifelt.
Jemand seekrank geworden ist und gesagt hat, boah, und das jetzt ein Jahr lang?
Also Seekrankheit gehört schon dazu. Das passiert immer mal wieder. Das muss man irgendwie einfach akzeptieren. Und es gibt Medikamente, die man auch dagegen einnehmen kann. Ich kann mich daran erinnern, als wir die Kapverdischen Inseln verlassen haben, um dann auf die Atlantiküberquerung zu starten, da hatten wir die ersten 4 Tage wirklich außerordentlich stürmisches Wetter.
Und 4 Tage lang?
Ja. 4 Tage hatten wir 35 Knoten Wind.
Und sehr, ich sag mal, hässliche Wellen am Anfang Kreuzsee. Das heißt, die Wellen kommen so aus unterschiedlichen Richtungen und so. Und da habe ich dann schon ein bisschen gejammert, habe gesagt, ich habe gedacht, wir segeln Richtung Karibik. Ich hatte nicht gedacht, dass wir so übers Meer geprügelt werden.
Was macht man da an Bord? Also jetzt außer über der Reling hängen?
Über der Reling hängen.
4 Tage lang?
Nein,
also. Oder ist man noch tot?
Nein, es ging also, wir hatten Papa und Norbert, euren Trauzeugen, der auch extrem segelerfahren ist. Und die beiden waren noch nicht so seekrank wie wir. Also die konnten das auch gut regeln, aber mir ging es auch wirklich die ersten 3 Tage richtig, richtig schlecht.
Man muss sich dann auch konzentrieren. Also klar, man muss sich hinlegen, man ist dann einfach nicht so leistungsfähig, wenn man seekrank ist. Auf der anderen Seite war das Wetter natürlich sehr fordernd. Das heißt, die Segel mussten gesetzt werden. Wir hatten dann auch noch einen Riss im Segel, weil wir an einer Stelle nicht schnell genug gerefft hatten. Dann musste das Großsegel ganz runtergenommen werden und so weiter.
Das heißt, man muss funktionieren und deswegen geht es dann auch irgendwie.
Es geht.
Wenn das Wetter dann schöner ist, wenn es ruhig ist, so ist, wie man sich richtig vorstellt, womit verbringt man den ganzen Tag?
Also es gibt, viele denken, dass man halt vermutlich einfach da sitzt und keine Ahnung auf die Wellen guckt.
So stelle ich mir das vor.
Aber es ist ja eigentlich, also erstens kann man schon mal Schule machen.
Ah, die Schule.
Ja. Nein, aber es ist ja so, wie wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt, da kann man auch ein Buch lesen oder halt einfach sich um die Segel kümmern. Es gibt ja wirklich, wenn man optimal segeln will, kann man ja alle 2 Minuten irgendwo was rumstellen und gucken, wie der Wind steht.
Es ist fantastisch, schon mal diese Bilder zu sehen und ihr habt uns ein paar geschickt, die auf unserer Homepage auf bayern3.de zu sehen sind. Also wer da nicht Lust kriegt, sowas auch zu tun, ich weiß nicht, dem ist nicht mehr zu helfen. Als ihr auf dem Kap Verden wart und wusstet, jetzt geht's über den Atlantik, das heißt ja dann tatsächlich 15 Tage sieht man kein Land. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte dann, als vor den Kanaren rumzusegeln. Hattet ihr da ein bisschen Schiss?
Ich glaube, wir hatten uns lange genug quasi darauf vorbereitet und das war auch schon irgendwie klar, dass wir das machen. Und wir sind ja auch weit nicht irgendwie die Ersten oder die Einzigen, die sowas da gemacht haben.
Schon klar.
Ja, aber es ist, also ich glaube, wir hatten uns schon quasi mental darauf vorbereitet.
Gab es Krisen auf diesen 15 Tagen oder in diesen 15 Tagen?
Nein, keine Krisen. Also die ersten 4 Tage, wie gesagt, waren davon geprägt, dass es nicht allen so blendend ging, aber dann wurde es so wunderschön. Gerade dieses auf dem Meer zu sein und um sich herum nur Wasser zu wissen, für mich war das fast wie so ein existenzieller Schock, dass das wirklich alles Wasser ist.
Alles nur Wasser. So weit das Auge blickt. Ja. Seid ihr schwimmen, tauchen gegangen auf dem Atlantik?
Auf dem Atlantik, also bei der Überquerung selber nicht, aber wir sind mal zwischen Kanaren und Kap Verden, als das Wasser komplett ruhig war, auf dem Atlantik reingesprungen, weil ein Freund von uns hatte Geburtstag. Und wir haben quasi für den einen Kuchen gebacken und den in so eine wasserdichte Box gepackt und sind dann reingesprungen und wir hatten das über Funk quasi schon kommuniziert und die waren Meeresforscher, die mussten noch so eine treibende Boje ablassen und quasi um Wassertemperaturen so zu messen. Und dann haben wir das quasi alles in einem gemacht und sind noch zu denen rübergeschwommen. Und das ist aber schon irgendwie so eine irre Vorstellung, weil man weiß, man hat jetzt unter sich so 6000 Meter Wasser.
6000 Meter tief runter geht's.
Ja, mitunter.
Ja, und wenn Flaute war, also während der Atlantiküberquerung tatsächlich haben wir das nicht gemacht, aber eben an anderen Stellen, wo wir auch weit draußen auf dem Atlantik waren, aber einfach wussten, wir sind gerade gar nicht unter Segeln, sondern fahren unter Motor, weil Flaute ist. Das heißt, selbst wenn jemand sich von der Leine lösen würde, im schlimmsten Fall, den kann man dann wieder einsammeln. Dass,
also man macht das wirklich nur, wenn man zu 101% sicher ist, dass man jeden, der über Bord springt, wieder einsammelt.
Ja. Ich habe da sofort diese Horrorfilme vor Augen, wo dann irgendjemand so ganz alleine, einsam im Atlantik oder im Pazifik oder wo auch immer treibt und nicht mehr ins Boot reinkommt oder so.
Ja, also...
Habt ihr euch gar nicht befasst mit irgendwelchen Gruselszenarios oder so?
Ich habe das
du
ja
als
eben
Psychologin.
Mal erwähnt. Ja, ich als Psychologin, ich habe das, glaube ich, alles einfach schon mal vorher abgearbeitet.
Und dann war es okay?
Und dann war es okay.
Gibt es da so Sicherheitstraining, das man vorher absolvieren darf, muss, kann?
Ja, also...
Oder darf da jeder, wer will?
Also es gab quasi schon so ein Seminar. Wir sind in der Flotte gesegelt. Das war so eine Organisation von Jimmy Cornell, der auch ein sehr etablierter Segler ist. Und da gab es ein Seminar auf Lanzarote, wo wirklich, ich glaube, 2 oder 3 Wochen wirklich über vieles einfach über Segeln erklärt wurde.
Wovor warnen die dich? Also was sollte man auf keinen Fall tun?
Also bei den Einrümpfern gibt's das wirklich. Die sind teilweise hinten sehr hoch und da müsste man eine Wadeleiter runterklappen, dass die in der Karibik ankommen, das blaue Wasser sehen, alle von Bord springen und dann keiner mehr aufs Boot kommt.
Weil die Leiter nicht runtergeklappt ist.
Ja.
Ist alles schon passiert.
Ja.
Hätte jetzt an unserem Schiff nicht...
Ja, weil ihr ja ein Katamaran...
Ja, genau, da kann man hinten einfach hochsteigen. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Aber es ist schon passiert.
Aber du fragtest nach dem, wie bereitet man sich vor? Ja. Also ich glaube, wir waren in der Vorbereitungszeit schon sehr sicherheitsorientiert. Roland und ich haben gemeinsam einen Kurs gemacht, der nennt sich Notfallmedizin an Bord. Das heißt, diese ganzen Schreckensszenarien, was macht man, wenn jemand, was weiß ich, eine Blinddarmentzündung hat, einen offenen Bruch oder sonst irgendwas.
Sich verschluckt, Luftröhrenschnitt, all sowas.
All sowas, das haben wir gelernt. Wir hatten das Equipment dafür dabei und hätten im Fall des Falles über Satellitentelefon ganz speziell organisierte Ärzte kontaktieren können, die dann weiterhelfen.
Ich mag mir das alles gar nicht vorstellen. Aber es ist ja alles gut gegangen. Ja. Lass uns lieber die erfreulichen, die schönen Sachen sprechen auf dieser tollen Reise. Du warst der Fisherman und hast zum Beispiel mal eine Königsmakrele gefangen, die dir aber ein Hai fast streitig gemacht hätte. Ne?
Ja, das war, da sind wir vor Puerto Rico reingefahren und wir waren schon so ein bisschen gegrämt, weil wir eigentlich die ganze Zeit auf Fisch gehofft hatten, weil das der letzte Tag war, wo unsere Oma quasi uns besucht hat.
Die hat eine Kreuzfahrt gemacht. Und es gab irgendwie nur einen Tag, an dem ihr euch treffen konntet, ne?
Ja, und dann sind wir rumgefahren und dann waren wir schon wieder gar nicht mehr so weit vom Hafen entfernt und meinten uns jetzt, langsam können wir die Angelleinen einziehen. Und ich habe dann angefangen reinzuziehen und auf einmal, während ich sie schon quasi reingezogen habe, hat es auf einmal einen Ruck gegeben. Und dann ist die erstmal wieder rausgesaust und habe ich angefangen reinzuziehen. Und dann sind zwei, ich weiß gar nicht, ob das, also es waren vermutlich Haie gekommen, angefangen, die quasi von hinten anzugreifen. Und ich habe versucht, halt so schnell wie möglich reinzuziehen.
Du gegen den Hai.
Ja, quasi.
Du hast gewonnen.
Ja, halbwegs. Also er hat die Schwanzflosse noch erwischt und quasi so die Seite vom Filet.
Okay. Und ihr habt es aber trotzdem gegessen?
Ja, also, ja.
Da wird man auch cool mit der Zeit wahrscheinlich.
Ja.
Ja, es gab ein paar Fische, die wir uns vorher schon gesagt hatten, dass wir die nicht essen werden. Und zwar gibt es ab der Höhe von Guadalupe in der Karibik eine Krankheit, die sich Ciguatera nennt. Und die Fische, die an den Riffen jagen, sammeln dieses Ciguatera darüber, dass sie Bioflagellaten fressen, die auf den Korallen sitzen. Die sammeln diese Krankheit im Körper an und eigentlich richtig schädlich ist sie nicht für den Fisch, sondern für den Menschen, wenn er das isst. Und man kann dem Fisch das aber nicht ansehen, ob der das jetzt hat oder nicht. Und deswegen haben wir die ganz klare Entscheidung getroffen, dass egal wie viele tolle Barracudas und wie appetitlich die auch aussehen, wir fangen die,
die
schmeißen wir zurück und essen die nicht.
Ja. Genau.
Es gibt noch eine schöne Geschichte, die ich gehört habe aus der Vorbereitung. Du hast mit einem Oktopus Tauziehen gespielt.
Ja, quasi. Also wir haben auf den Bahamas, das war auch wieder so, das war auch quasi die letzte Etappe vor Florida, wo wir nicht mehr hätten tauchen gehen können, sind wir noch einmal in den Barrier Islands rumgetaucht. Und das Riff war dort wirklich extrem schön. Und da gab es auch wirklich viele große Fische, weil das komplett unberührt war. Und man kann das an den Griffen quasi so ein bisschen ansehen, weil die Oktopusse ernähren sich ja von Muscheln und so. Und man sieht, wenn man da ein bisschen so ein Auge für entwickelt, sieht man da diese Spuren von den Muscheln. Und wenn man denen folgt, findet man halt auf irgendeiner Seite vermutlich irgendwas. Und das war halt ein großer Oktopus. Und wir sind dann hingeschwommen und wir hatten diesen Speer wieder dabei. Und wir haben halt die Rückseite genommen, die so eine weiche Gummischlinge hat, und haben die in die Höhle vom Oktopus reingehalten. Und er hat sich das so angeguckt und hat gemerkt, dass wir ihm nichts Böses wollen, und hat dann so zwei Arme rausgestreckt und hat angefangen, quasi diesen Speer zu umgreifen. Und der Speer war lila und der Oktopus war weiß und hat sich dann aber in den Arm so Stück für Stück auch angefangen, lila zu färben.
Wahnsinn. Und wie stark ist so ein Oktopus?
Also man hat ihm ganz klar angemerkt, also die können einfach reinziehen, wenn die den haben wollen. Aber da hat die Vernunft halt über die Neugier quasi gegriffen. Und er hat ihn dann losgelassen, als wir ein bisschen kräftiger wieder dran gezogen haben.
Aber die Höhle war jetzt nicht so groß, dass der Dichter hätte
reinziehen können. Nein, weit nicht.
Wie ist das als Eltern überhaupt? Wird man da mit der Zeit dann auch cool, weil man sich ja auf seine Jungs auch verlassen kann? Oder hattest du als Mama da schon Sorge, dass die vielleicht Quatsch machen und mit Tieren, die man nicht so einschätzen kann, nicht richtig umgehen?
Insgesamt haben wir viel über die verschiedenen Tiere, die sich da so vorfinden und da finden lassen, auch miteinander gesprochen, welche Tiere giftig sind, wo Gefahren sind und so weiter. Und wir hatten den Eindruck, dass die Kinder damit extrem umsichtig umgehen und ein Verständnis dafür haben. Klar, muss man da immer mal wieder ermahnen und dran erinnern, aber wir hatten das Vertrauen, dass die Jungs das gut machen.
Ihr habt ja drei Jungs.
Mhm.
Die zwei Großen, du warst 12 Dein großer Bruder 13. Ihr habt aber noch einen Kleinen mit dabei gehabt.
Mhm.
7, 5?
5-jährig
dann. Boah, wie habt ihr das mit dem gemacht? Habt ihr den angeleitet die ganze Zeit?
Nee, der war sehr selbstständig und ist dadurch, glaube ich, auch extrem selbstständig geworden. Und der konnte natürlich bei diesen, weil wir wirklich so tauchen gegangen sind, konnte er nicht mitkommen, aber der ist auch viel so mit uns geschnorchelt und so.
Hast du das Gefühl, Astrid, dass die Jungs sich schneller entwickelt haben, dass die jetzt weiter sind als ohne diese Reise?
Weiter weiß ich nicht, aber sie haben sich wahnsinnig entfaltet und entpuppt, ja.
Inwiefern?
Die Zeit, die wir auf dem Schiff verbracht haben und jeder auch so seinen Hobbys auf eine sehr intensive Art und Weise nachgehen konnte, da hatte ich das Gefühl, die leben in ihrem Element. Die sind ganz bei sich und entfalten ihre Persönlichkeit und haben mehr Standing, glaube ich.
Gabriel, wie ist es für dich gewesen? Wir sind ja jetzt unter uns, kannst du ja ganz ehrlich sein. Wenn man Mama und Papa die ganze Zeit hat, ein Jahr lang, in deinem Alter, ist das immer lustig gewesen?
Also, es ist jetzt nicht so schlimm. Nein, es war eigentlich wirklich schön. Also, ich kann mir vorstellen, dass man sich das quasi schlimm vorstellt und sich quasi denkt, dass man auf Dauer komplett genervt voneinander ist.
War gar nicht so.
Aber es war wirklich nicht so.
Auch von eurer Seite aus nicht? Wird es nicht irgendwann eng auf so einem Boot? Wünscht man sich nicht ein bisschen Privatsphäre?
Also man fängt schon an oder man muss darauf achten, dass man sich auch einfach mal aus dem Weg geht und sich Raum lässt. Und das war aber auf diesem Schiff möglich. Also es war jetzt kein super geräumiges Schiff, aber
die
dann
Samira.
War einfach klar...
Wie groß, wie lang, wie breit?
Länge 12,50 Meter, Breite war, glaube ich,
5 Meter breit. Also für einen Katamaran relativ schmal.
Aber für 5 Leute eben auch nicht allzu viel Platz.
Ja, ne, genau. Also es geht, glaube ich, darum, dass man die Grenzen, die der andere so signalisiert, auch respektiert und ein Gespür dafür entwickelt, wo der andere jetzt mal Ruhe braucht, selbst wenn er optisch sichtbar da noch sitzt, aber dass er jetzt einfach mal gerade weg ist.
Und aber es muss jetzt keine Therapiestunden stattfinden.
Nee.
Auf dem Boot von Mama Psychologin.
So schlimm war es auch nicht.
Habt ihr überhaupt irgendetwas Brenzliges erlebt oder irgendetwas, wo ihr sagen würdet, also das hätten wir nicht gebraucht?
Nein, wir hatten sehr viel Glück. Ich glaube,
nichts in einem Jahr.
Wenn ich so sage, wir hatten Glück, dann klingt es so, als sei das nur so zugefallen. Das war sicherlich auch so, dass wir einfach, wie ich eben schon mal gesagt hatte, das Glück war uns hold. Gleichzeitig haben wir aber auch sehr, sehr viele Situationen vorher einfach schon so im Kopf mal durchgeknetet und durchgearbeitet und versucht, uns darauf vorzubereiten, beispielsweise Sicherheitskonzept und so weiter. Wir hatten klare Regeln an Bord, weil du eben fragtest, ja, war denn der Kleine gar nicht angebunden oder wie war denn das? Also während des Segelns oder auch wenn man unter dem Motor fährt, auf jeden Fall, wenn das Schiff gerade fährt, hatten wir die klare Regel, dass wenn das Wetter rau ist, dann müssen alle die Weste tragen und auch angeleint sein. Und sobald es dämmert und abends dunkel ist, wer nach draußen geht, außerhalb des Cockpits sich aufhält, der muss angeleint sein.
Es gab wohl einmal eine Situation, da wart ihr an Land und habt gesehen, wie euer Boot sich losgerissen hat. Das ist nicht brenzlig?
Das war erstmal ein Riesenschreck. Ja, doch, eigentlich ist es brenzlig. Das ist gewesen in St. Bars, eine französische Insel in der Nähe von Gustavia. Und wir mussten dort, weil diese Bucht, in der wir uns niederlassen wollten, sag ich mal, da durfte man keinen Anker werfen, weil dort sehr viele Korallen waren und das ein Naturschutzgebiet war. Und durch diese Naturschutzleitung, diese Organisation, waren dort sogenannte Moorings verankert worden. Das sind im Prinzip Bojen, die am Meeresboden fest verankert sind. Und dann darf man also nicht als Schiff seinen eigenen Anker da einfach so in die Korallen reinwerfen. Sollte man eh nie machen, sondern man leint sich dann an eine solche Mooring an. Die hatten wir auch getaucht, das macht man auch immer, dass man die Qualität davon überprüft und haben schon gesehen, naja, also ist jetzt
nicht 1A.
Gut, also das Schiff hat sich losgerissen auf jeden Fall. Was habt ihr dann gemacht?
Ja, wir waren gerade losgegangen, waren mit dem Dinghy, das ist das Gummischlauchboot, mit dem man so vom Schiff dann zum Land rüberfahren kann, waren also gerade an Land angekommen und hatten die Wanderung, die wir hatten unternehmen wollen, gerade gestartet. Und haben dann irgendwie beim Blick zurück, man schaut
wir wollten
so
noch
zurück.
Fotos machen, so schön von der Bucht.
Ja. Oh, und guck mal, unser Boot.
Nein, wir haben eine Unruhe haben wir festgestellt. Einfach so gemerkt, da gab es Pfiffe und Geschrei. Und dann haben wir natürlich uns umgedreht und nochmal genauer geschaut. Und haben gesehen, ups, das ist ja unser Schiff, das da frei treibt. Und sind dann, also wirklich Hals über Kopf, muss man sagen, haben wir zwei sind ins Dinghy gesprungen und zu dem Boot zurückgefahren. Aber in der Zwischenzeit hatten schon andere Segler, die einfach in der Nachbarschaft lagen und das realisiert hatten. Die haben sich da gleich engagiert und haben zum Beispiel mit ihrem Gummiboot sich zwischen unser Schiff und das Nachbarschiff, was übrigens ein sehr großes, eine riesenteure Yacht gewesen wäre, wenn wir dagegen geschrammt wären, wäre es teuer geworden. Also die haben dann versucht, die Kollision zu vermeiden und haben das Schiff eingefangen und an die nächste Murin gebunden.
Also nochmal Glück gehabt. Mhm. Die Kanaren, die Kapverden, dann rüber nach Barbados, Kuba, Bahamas, in St. Lucia wart ihr, glaube ich, auch. Mhm. Was noch?
Eigentlich quasi den kompletten karibischen Bogen hoch. Ich glaube, ein paar, St. Vincent zum Beispiel, haben wir leider ausgelassen.
Genau.
Aber es hat für alle Zeit es zeitlich vermutlich einfach nicht gereicht.
St. Bart war dir?
Ja.
Mhm. Wow. Könnt ihr überhaupt sagen, ist das möglich zu sagen, wo es euch am besten gefallen hat?
Ich kann das sagen. Ich habe zwei Inseln, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Das ist einmal Dominica.
Wo liegt das?
Das liegt zwischen Guadeloupe und Martinique, also relativ noch südlich in der Karibik. Und ist eine Insel, die jetzt gar nicht so bezaubernd karibische Strände hat, aber ein tolles Ökosystem. Man kann dort wandern. Es gibt faszinierenden Dschungel auf dieser Insel und schon vorgefertigt. Also ich sag mal, es gibt Trails, die man dort wandern kann. Die Leute, die wir dort kennengelernt haben, haben wir als wahnsinnig herzlich und offen erlebt. Das war eine Insel, die so in diesem grünen, in diesem satten und wahnsinnig freundlichen mir sehr gut gefallen hat. Mhm. Und die andere Insel, das ist Barbuda, liegt nördlich von Antigua. Ich habe immer gesagt, da müssen wir hin. Ich habe gehört, da gibt es pinken Strand. Und die anderen haben immer gesagt, ach du spinnst, das ist bestimmt irgendwie ein Marketing-Gag und so. Ja. Und dann sind wir aber hingefahren.
War wirklich so.
Und es ist tatsächlich so, durch Abrieb von Korallen und Muscheln gibt es dort einen Strand, der wirklich pink ist. Also pink.
Richtig pink, ja.
Ja, und dort gibt es eigentlich sonst nichts. Also keine Hotels, keine verbauten Strände. Es ist Natur pur, wunderschön.
So, das ist gar nicht so laut.
Ja, doch, ich erzähle was dazu. Es ist nämlich sehr schade, dass ausgerechnet diese beiden Inseln durch die Hurricanes, die im letzten September über die Gegend hinweggezogen sind, ausgerechnet diese beiden Inseln massiv zerstört haben. Und da wird momentan schon versucht, das auch wieder alles aufzubauen. Aber ich glaube, dass die Inselbewohner froh wären, wenn trotzdem Touristen dorthin kämen.
Schöner Appell, auf jeden Fall, ja. Astrid. Gabriel, bei dir gibt es ein spezielles Ziel, wo du sagst, da hat es mir am besten gefallen?
Also mir hat es auch extrem gut auf Union Island gefallen. Es ist nochmal westlicher von Barbados.
Gehört also zu den Grenadinen.
Ja. Mhm. Und also auch Dominica und Barbuda. Und auf Union Island, das ist halt wirklich auch so, wie man sich so in den Filmen vorstellt, mit so Palmen am Strand und so.
Bilder, wie gesagt, kann man gucken auf unserer Homepage.
Ja. Und es war halt sehr unberührt, die Natur. Und in der Nähe gab es wirklich auch irre Riffe. Und es war halt auch extrem unberührt. Und dann auch Dominica. Und der Dschungel in Dominica ist wirklich so, da wurden auch Teile von Fluch der Karibik gedreht. Weil der wirklich,
nein!
Ja, im Indian River zum Beispiel steht das Haus von Calypso, ich glaube aus dem zweiten Teil. Und da sind wir auch dann vorbeigefahren. Also mit dem Boot konnten wir da nicht rein. Aber diese Locals sagen dann, ja, wir können euch ja mal rumführen quasi. Und die haben uns das dann gezeigt. Und es ist wirklich traumhaft schön da drin.
Kann man überhaupt sagen, wo es die nettesten Menschen gibt, wo die meiste Gastfreundschaft?
Nicht wirklich, oder?
Ganz schwer zu sagen. Also es ist schon ein Riesenunterschied, ob man eher in dieser spanisch geprägten Karibik unterwegs ist oder südlich in der Karibik. Die sind vom Menschen, vom Charakter schon sehr verschieden. Die Latinos sind tatsächlich sehr quirlig und die Menschen in der Karibik eher im Süden, die fanden wir schon sehr laid back, alles sehr easy. Aber
so wie man
sehr,
sich's vorstellt.
So wie man sich's vorstellt, genau. Aber sehr freundlich und aufgeschlossen.
Habt ihr euch denn insgesamt verändert in eurer Sicht auf Deutschland oder auf euer Leben? Hat das eine Nachhaltigkeit, wenn man sowas macht?
Es ist jetzt nicht, dass man als komplett veränderter Mensch wiederkommt. Also dieses sich hier einleben, das ist dann auch so damit verbunden, dass man auch wieder Dinge beschwerlich findet oder an mancher Stelle sich auch fragt, warum muss es eigentlich so sein? Das ist vielleicht dieser Perspektivwechsel. Warum tun wir uns das auch manchmal so an, dass wir auch so einen massiven Druck während der Schulzeit auf die Kinder ausüben?
Leistungsdruck auf uns alle. So.
Ja, genau. Die größte Veränderung, meine ich, ist in unserer Sichtweise auf Klimaschutz und den Schutz der Erde passiert.
Weil man gesehen hat, wie schön die Welt ist,
ja,
und sie dann noch mehr beschützen möchte.
Ja, und was es eigentlich zu schützen ist und wie viel das wert ist. Und wie stark es auch einfach, wie groß dieser Impact darauf ist, dadurch, was kaputt geht.
Astrid, würdet ihr jedem raten, sowas mal zu machen? Es muss ja nicht gleich ein ganzes Jahr sein. Einfach nur mal wirklich länger als jetzt 3 Wochen raus. Aus unserer Zivilisation was anderes sehen. Und wir haben ja schon gelernt, es hat euch Pi mal Daumen nichts gekostet. Also ist es nicht so, dass es sich wirklich nur reiche Leute leisten können? Ist die Ausrede schon wieder ein bisschen kleiner? Es geht auch mit schulpflichtigen Kindern. Sollten wir das alle mal machen?
Ich sage immer, das war das Beste, was wir haben machen können. Und ich sage auch absolut empfehlenswert. Ich würde gerne andere Familien ermutigen, das auch zu machen. Muss ja vielleicht nicht unbedingt auf dem Segelboot sein, weil das ist vielleicht nicht unbedingt jedermanns
Sache. Für mich wäre Segelboot nichts. Also ich würde ein Jahr lang über der Reling hängen.
Ja. Mit dem Segelboot ist es ja nicht so, dass wir segeln gegangen sind, um dann die ganze Zeit übers Meer zu fahren. Sondern es war quasi so die Wahl, wie man sich mobilisiert. Also man kann auch quasi eine Wohnmobilreise oder sowas machen. Nur, dass man halt mal wirklich was sieht und quasi so sein Weltbild öffnen kann.
Das ist ein toller Punkt, dieses mit dem Weltbild öffnen, Gabriel, dass du das sagst. Haben Freunde von euch schon gesagt, sie machen es jetzt auch? Habt ihr jemanden
angefixt? Nee, wir konnten niemanden bis jetzt überzeugen.
Nein, aber wir haben ja Freundschaften geschlossen zu anderen Seglern, die wir auf dieser Reise kennengelernt haben. Und bei denen ist es auch so, dass sie auch unbedingt gerne wieder losstarten würden.
Und ihr auch?
Wir auch, ja.
Wann denn?
Das ist noch völlig in den Sternen. Das geht natürlich jetzt nicht
noch
im
nächsten Jahr. Noch vor Ablauf der Schulzeit der Jungs?
Nein, weiß nicht, oder?
Ich glaube, das schaffen wir nicht.
Aber sollte man an der Stelle vielleicht auch nicht so laut sein.
Also ich denke, schultechnisch wäre das auch noch mal machbar. Rein vom Lernen her.
Ach so. Hört.
Nein, rein vom Lernen her. Aber ich weiß nicht, erstens, ob die Schule es nochmal genehmigt.
Wahrscheinlich nicht.
Ja. Muss man ja vielleicht auch jetzt nicht drüber konkret nachdenken. Auf jeden Fall ein Erlebnis, um das euch ganz, ganz viele beneiden, beziehungsweise wovon sehr, sehr viele träumen. Mich eingeschlossen, das aber nur die wenigsten machen, weil sich die wenigsten das trauen. Mhm. Vielen herzlichen Dank, ihr beiden. Sagt gerne nochmal tolle Bilder, ein paar Eindrücke von eurer Reise um die Welt. Nicht ganz um die Welt, aber fast um die Welt auf unserer Homepage auf bayern3.de. Vielen herzlichen Dank, Astrid und Gabriel Kuhnert.
Vielen Dank. Tschüss.
Mensch Otto.
Montag bis Donnerstag um 19 Uhr in Bayern 3.